Ja, herzlich willkommen. Ihr seid gelandet beim Podcast Klausurrelevant mit Guido und Wieland. Aber bevor ich jetzt so viel erzähle, ich habe direkt was zum Verkosten, Guido, für uns vorbereitet. Da müssen wir jetzt ran, weil sonst ist der Effekt nicht mehr so richtig da.
Ja, Sensorik hat ja auch was mit dem richtigen Zeitpunkt zu tun. Mhm. Es duftet schon im Raum ganz gewaltig. Von der Seite her bin ich ganz gespannt und freue mich auch jetzt drauf, dass wir direkt was verkosten.
Ja, also was habe ich mitgebracht? Das ist was zum Trinken. Es ist ein Kaffee, wie kann es anders sein bei mir? Ich liebe Kaffee, es ist einfach auch irgendwie so ein Spleen von mir. Und ich habe gerade, wir sind ja in der Weihnachtszeit, Ich habe einen Adventskalender mir gegönnt, muss man schon sagen, aber ist einfach hammermäßig von einer Rösterei, die hat in jedem Türchen einen anderen Filterkaffee geröstet, mit nach Hause gebracht. So, und heute im Türchen 11, wir nehmen auf am 11.12., haben wir einen Kaffee aus Ruanda, Der ist gewaschen aufbereitet Und wie er schmecken soll, jetzt verrate ich mal noch nicht, da sollen wir ja jetzt irgendwie ein bisschen selber drauf kommen. Also ich habe ihn zubereitet in der Aeropress, eine Filtermethode, er ist frisch gemahlen auch, also müsste frisch und lecker sein.
Oh, der hat nicht nur röstige Noten, der ist jetzt nicht, also sehr vollmundig, also lange. Hat auch Textur und Mundgefühl, Dass er so wie dickflüssig einem vorkommt.
Ja, total, sehr viskos irgendwie, Könnte man sagen.
Mir kommt er etwas säuerlich gleich am Anfang vor, was aber dann weggeht und Durch das Röstige schön aufgenommen wird. Und dieses Säuerliche hat Aromanoten mit irgendwie mit dabei, die in Richtung.
Aber schwach.
Aber das nicht so stark, ne? Ja. Nicht so stark, aber man merkt, dass es auf fruchtige Noten irgendwie abzielt in der Röstung.
Es könnte gut sein, dass er sich jetzt mit dem Abkühlen, jetzt hat er vielleicht, was mag der haben, vielleicht 55 Grad oder so. Wenn er noch weiter abkühlt, kann durchaus sein, dass das eine oder andere noch irgendwie hervortritt. Aber gerade so, als ich ihn frisch aufgebrüht hatte, hat er so im Aroma, was man so riechen konnte, wirklich so was leicht Tropisches, wenn man es so beschreiben, also irgendwie so, ne, Mango, Maracuja oder sowas in die Richtung. Das ist aber tatsächlich relativ schnell jetzt verschwunden auch. Also es war sehr flüchtig.
Ja, das leicht Tropische gebe ich dir auch noch im Riechen, im Abriechen jetzt oben.
Also warum wir hier so schlürfen, ist übrigens nicht, weil wir unhöflich sind, sondern weil man es machen sollte bei der Kaffeeverkostung. Quasi eine kleine Menge Kaffee in den Mundraum nehmen und möglichst fein zerstäuben. Umso besser kann man dann halt eben die ganzen Geschmackspapillen antriggern und mehr schmecken eventuell.
Ja, mehr schmecken, das ist das eine. Tatsächlich, weil der ganze Mund ausgekleidet wird und wir haben ja Geschmacksrezeptoren nicht nur auf der Zunge, sondern auch Gaumen, ein bisschen Rachen rein, bis zu gar in der Lunge haben wir Bitterrezeptoren, die wir natürlich jetzt nicht antriggern. Aber das eine ist, dass wir durch dieses Verteilen im Mund optimal jetzt alle Sensoren sozusagen anwerfen. Das zweite ist, dass wir retronasal riechen. Also hintenrum kommen Aromastoffe wieder an das Riechepithel, das die von vorne gerochen, wenn man also erstmal riecht, bevor man probiert, gar nicht so wahrnimmt. Die erst im Mund sozusagen, dann nach hinten raus. Dann ganz wichtig, deshalb ist auch das Schlucken wichtig. Es hat sich gezeigt, dass das Ausspucken nicht so viele Aromen auch retronasal andocken lässt, wie wenn man das Lebensmittel schluckt oder hier auch das Getränk. Deshalb ist im Kaffeebereich, wird ja häufig geschlürft und gespuckt, nur die halbe Wahrheit eigentlich. Ja, man sollte eigentlich, klar, weil wenn man 50 Kaffees hat.
Kommt auf die Probenmenge an, hätte ich jetzt gesagt auch, ja.
Und in der Weinverkostung ähnlich. Da wird ja auch mit Spucknöpfen gearbeitet, weil man dann sagt, okay, so viel Wein kann ich gar nicht trinken. Ich will ja nur verkosten. Aber es zeigt sich in Studien, dass das Unterschlucken auch nochmal und das vor allem beim Schlucken, jedes Mal beim Schlucken atmest du aus. Du kannst gar nicht schlucken, ohne auszuatmen. Muss man mal zu Hause ausprobieren. Und dieses Ausatmen beim Schlucken bewirkt, dass nochmal die Geruchsrezeptoren retronasal angedockt werden.
Aha.
Deshalb ist das Schlucken so wichtig.
Wow. Mhm. Toll. Ja, also ich muss tatsächlich sagen, jetzt, wenn wir zurück zum Kaffee kommen, ist enttäuschend für mich das Fitting der Beschreibung, die ich ja noch nicht erzählt habe, jetzt zu dem Geschmacksfeedback. Also er ist ausgezeichnet im Geschmack mit Kiwi und grüner Apfel. Ist in ist in diesem Zustand nicht schmeckbar, aber ich habe ihn ja jetzt irgendwie zubereitet. Ich habe hier in der Erfahrung mich am Wasser bedient, am Trinkwasser, habe das aufgekocht und so weiter.
Ja.
In der Aeropress zubereitet. Natürlich könnte man diesen Kaffee auf noch ganz viel mannigfaltige andere Methoden zubereiten, ihn gröber malen, feiner malen, um genau vielleicht diese Aromen noch mal ein bisschen rauszukitzeln. Also es ist tatsächlich nur eine Momentaufnahme. Das heißt jetzt nicht, dass dieser Kaffee nichts geworden ist in der Röstung. So, das sage ich hier nämlich deswegen so deutlich, weil ich das in meiner langen Kaffeezeit jetzt schon ganz oft mitbekommen habe von Freunden oder Bekannten, die mit mir sprechen und über ihre Kaffeeerfahrungen erzählen und dann oft sagen, ja, der hat mir nicht geschmeckt, dann kaufe ich den auch nicht mehr. So, das muss nicht unbedingt am Kaffee liegen. Es kann halt eben auch an der Zubereitung oder an der nicht richtig adäquaten Zubereitung liegen.
Ach, mal hast du was falsch gemacht?
Ja, vielleicht habe ich es einfach nicht, den Sweet Spot dieses Kaffees nicht optimal getroffen. Kann
ich finde aber, also abgesehen von der irreführenden Beschreibung, ein hervorragender Kaffee.
Mhm.
Also ja. Wir haben schon drüber gesprochen, dass es unglaublich viel Mundgefühl, Viskosität mitbringt. Der Kaffee nicht wässrig wirkt oder nee, so.
Überhaupt nicht.
Ja, wenn du so, also wo man so viele wässrige und dünne Kaffees, aber gar nicht so dünn gebrüht, sondern vielleicht sogar extrem autoreifen, röstig, so vom Geruch her, Geschmack her und trotzdem keine Viskosität und kein Mundgefühl.
Ja.
Ja, und hier haben wir mit einer leichten Säure einsteigender Kaffee, der dann in das röstig milde Warme dann übergeht, viel Länge da noch hat und auch schöne, fast in Richtung Vanille gehende Röstaromen, die also jetzt gar nicht so hart geröstet rüberkommen, sondern sehr weich sind. Also ein toller Kaffee auf alle Fälle.
Ja, finde ich auch. Und vielleicht an dieser Stelle noch kurz gesagt, weil mir das auch so oft begegnet, dass mobst euch nicht, wenn ihr Beschreibungen auf, auch wenn es Wein ist, wenn ihr sagt, naja, ich schmecke das ja gar nicht, was der Sommelier mir da erzählt. So, ne? Das ist überhaupt nicht schlimm, weil Sensorik auf der einen Seite auch viel mit einer genetischen Disposition zu tun hat. Bist du ein sensitiver Schmecker, Riecher oder halt eben nicht? Und halt auch mit viel mit Erfahrung, ne? Viele Sachen probiert zu haben. Wenn du Sommelier bist, hast du natürlich wahnsinnig viele Weine schon probiert und getrunken und kannst du aus einem viel größeren Erfahrungsschatz berichten.
Ja, und es ist echt schwierig, Gerüche zu beschreiben. Geruch ist unser Sinn ohne Namen. Wir tun uns bei Gerüchen unglaublich schwer, Eigennamen für Gerüche überhaupt zu definieren. Das ist in der Sprache gar nicht, bei uns in der Kultur gar nicht vorgesehen. Deshalb sind wir gegenüber den Tieren jetzt nicht so im Nachteil, was häufig dafür angeführt wird, dass der Geruchssinn hier so unterrepräsentiert ist und wir da so schwer uns mit tun, den zu beschreiben. Weil es gibt Kulturen auf diesem Planeten, die das können. Die können wirklich Gerüche mit Namen benennen. Wir sagen, riecht doch wie.
Mhm.
Und dann machst du einen Vergleich, dass du sagst, naja, wie riecht Karamell?
Ja.
Dann sagst du, naja, das hat irgendwas mit ein bisschen zuckrig oder ein bisschen
riecht süß oder so.
Süß oder, oder nach Toffee oder sonst wie. Aber bei optischen Eindrücken, wie zum Beispiel jetzt in meinem Büro ist die große Fläche sozusagen weiß an der Wand. Das Wort weiß, darauf können wir uns super schnell einigen.
Ja?
Also du kannst 100 Menschen hier reinkommen, fragen, was ist die Farbe der Wand? Und dann werden die alle sagen weiß. Und wenn du aber sagst, beschreib mir mal Karamell oder beschreib mir Zimt oder so, dann kriegst du scharf und würzig.
Blumig vielleicht.
Ja, genau. Also sehr unterschiedliche Dinge. Und da muss man sich erstmal drauf einigen. Was ist denn überhaupt der Geruch von Mango oder sowas?
Ja.
Und muss das auch erfahren und muss dann auch das erkennen und beschreiben können. Also es ist nicht so ganz einfach, Punkt eins. Es ist nicht immer richtig, was andere da irgendwie auf die Etiketten so draufschreiben.
Mhm.
Und man kann sich da sehr schön weiterentwickeln und seiner eigenen Nase auch vertrauen.
Ja.
Ja, also das vielleicht nochmal. Aber wir haben das ja nicht ohne Grund jetzt probiert, diesen Kaffee. Du hast den mitgebracht, weil er so gut zur Folge passt.
Er passt. Zu dem,
was wir heute besprechen wollen.
Genau, er passt so zu meinem Verständnis unseres Themas der Folge. Und zwar haben wir uns für heute ausgesucht Comfort Food. Wie war noch gleich der Untertitel?
Das fühlt sich gut an.
Fühlt sich gut an. Genau, Comfort Food. Da steigen wir gleich nochmal ein. Was ist das? Für mich ist halt eben Comfort Food, wenn ich allein den Begriff schon höre, etwas, was mir emotional sehr nahe ist, was mich einfach, was ich sehr genießen kann auch. Und das ist halt eben der Kaffee. Ich habe mich jetzt schon lange eben mit diesem Thema auch professionell viel beschäftigt. Arbeite jetzt momentan nicht mehr professionell im Kaffee. Deswegen kann ich es noch mal anders genießen, jetzt diese Tasse Kaffee mit dir zu trinken. Und das ist einfach, ich habe das frisch mit einer Handmühle gemahlen. Das sind halt einfach so Sachen, allein wenn ich den Prozess schon anfange, habe ich schon wahnsinnig viel Spaß und Freude dran auf die Tasse Kaffee, die dann schlussendlich rauskommt. Und wir sind hier morgens, es macht uns noch ein bisschen wach, es ist schön angenehm, ne? Lässt einen schönen angenehmen Nachgeschmack zurück. So, und da dachte ich, das ist vielleicht ein ganz schöner Einstieg in das Thema Comfort Food.
Genau, also wir wollten wirklich eine Folge machen, die jetzt auf Weihnachten schon abzielt. Es ist die Zeit, wo man ja sich ein bisschen muckelig macht und alles so ein bisschen versucht zusammenzuhalten, was so über das Jahr weg dann gelaufen ist und mal ein bisschen Revue passieren lässt. Zeit der schönen Gefühle sollte es eigentlich auch sein. Zeit der Familie, der Freunde, des Nachhausekommens. Und dementsprechend haben wir länger überlegt, was wir euch anbieten können für diese Weihnachten, weil es ja nicht die ersten Weihnachten sind, die wir jetzt im Podcast feiern sozusagen. Ja. Und doch schon einige Themen rund ums Weihnachtliche auch schon abgearbeitet, aber Comfort Food hatten wir noch nicht.
Ja.
Und tatsächlich, wenn du sagst, der Kaffee ist für dich Comfort Food, wenn du mich jetzt gefragt hättest, was für mich Comfort Food ist, wäre mir Kaffee erstmal nicht eingefallen. Aber von der Tageszeit bedingt, ja, weil morgens das erste, was ich zu mir nehme morgens, ist ein Kaffee. Und tatsächlich, wenn ich den nicht kriege, dann bin ich unkomfortabel. Ist es nicht so toll für mich und auch für die Familie drumherum. Es ist einfach eine notwendiges, aber auch diese erste Tasse Kaffee und dann noch kein Programm haben und das alles so in Ruhe nochmal genießen können, ist eine Art von Comfort Food.
Und das hat ja auch was mit Ritualen zu tun. So, ne, morgens irgendwie halb verschlafen, die Kaffeemaschine anstellen. So, ne, und irgendwann wirst du dann im Mundraum warm umarmt von dem leckeren Kaffee, sag ich mal so, ne, morgens.
Genau.
So. Das ist, also, wenn man leckeren Kaffee zu Hause hat, das ist der erste schöne emotionale Eindruck am Tag, würde ich sagen.
Ja, und sehr sehr intim auch, weil das ist etwas, was ich dann mit meiner Frau zwar teile, die trinkt auch eine Tasse Kaffee, aber diesen Eindruck, den ich dann erlebe sozusagen, der ist sehr auf mich erstmal so bezogen. Also das ist und da steckt auch was von Comfort Food drin. Es ist etwas, was man sich gönnt, man sich selbst sozusagen auch gönnt oder wo man persönliche Bedürfnisse ganz stark in den Vordergrund schiebt und weniger jetzt das Thema Gemeinschaft, was ja auch viel mit Lebensmitteln und guter Ernährung und tollem Essen und so weiter zu tun hat, aber hier haben wir bei Comfort Food haben wir die Befriedigung der ureigensten Instinkte sozusagen, das sich aber unterschiedlich ausprägen lässt. Es gibt, was ich in der Vorbereitung der Folge nochmal recherchiert habe, noch eine Reihe von auch wissenschaftlichen Studien, die sich mit diesem Thema Comfort Food beschäftigen. Um erstmal überhaupt zu erfassen, was das ist. Scheinbar ist es wohl das erste Mal literarisch erwähnt worden bei Don Quixote.
Ja, tatsächlich?
Ja, 1615.
Wow.
Wo es darum geht, dass Don Quixote, der da auf dem Krankenbett liegt, dann sein Comfort Food sozusagen dann angereicht bekommt. Da wird also dieses Comfort und Food das erste Mal wohl literarisch irgendwie miteinander zusammengebracht.
Und was ist das gewesen in dem speziellen Fall für ihn?
Oh, das konnte ich jetzt nicht mehr.
Schade.
Was er da bekommen hat, es war irgendeine Suppe, glaube ich, gewesen, die er da bekommen hat. Ja, das war eine Suppe.
Okay.
Aber es ist so, dass dieses Comfort Food in unterschiedliche Kategorien auch eingeordnet werden kann. Man geht da zum einen mal nostalgisch dran, hat also was damit zu tun mit, naja, Kindheit, Erweckung von Kindheitserinnerungen, die da eine Rolle spielen.
Oder habe ich dazu, bevor du weiterredest, nochmal eine Definition vom Cambridge Dictionary gefunden?
Oh, jetzt bin ich mal gespannt.
Und zwar Comfort Food wird definiert als Essen, welches Menschen zu sich nehmen, wenn sie traurig oder besorgt sind. Oft süßes Essen oder Essen, das Menschen als Kinder gegessen haben.
Ja. Was ja jetzt der Kaffee nicht wäre.
Nee, so, ja. So gar nicht.
Deshalb gibt es tatsächlich unterschiedliche Herangehensweisen. Da steckt schon einiges drin, finde ich auch. Es hat so eine tröstliche Note.
Ja,
dieses Trösten emotional sozusagen einen darf für belohnen für etwas, was man durchlebt hat, oder da steckt einiges drin.
Wo ich gerade denken musste, als du Suppe gesagt hast, habe ich an einen speziellen Fall gedacht, wo man als Kind öfter mal reingerutscht ist, also ein spezifisches Comfortfood vielleicht sogar, wenn man krank ist und zu Hause im Bett liegt.
Ne? Ja.
Hühnersuppe zum Beispiel.
Ja.
Warme Hühnersuppe, die so umami, salzig, warm im Mund und einem irgendwie so ein wärmendes Gefühl auch gibt. Jemand kümmert sich um dich, die Eltern, ne, umsorgen dich und so. Ne, das kann ja dann so ein, wenn es vielleicht im gesunden Zustand, wenn dich Hühnersuppe nicht interessiert, kann das halt ein spezifisches Comfortfood in dem Moment sein, wo es dir halt nicht so gut geht.
Ja, absolut, also dass diese Verknüpfung, Nostalgie mit gerade Kindheit und dann aber auch dieser tröstende Effekt ist unglaublich stark. Das wäre auch das, was mir als erstes eingefallen
ist.
Tatsächlich, also dieses Essen, was mich in die Embryonalstellung bringt. Wo ich dann tatsächlich dann in mich zusammenkauer, wenn mir es mal wirklich nicht gut geht, wo ich dann aber Tröstung und vor allem Sicherheit auch drin finde, wo das Mundgefühl auch so ist, dass es jetzt nicht, das darf nicht scharf sein, nicht überraschend sein oder sowas. Das will ich einfach gar nicht. Ich will auch nichts Neues dann in dem Moment irgendwie, aber ob ich jetzt dann irgendein spicy Gewürz jetzt mal, was ich noch nie probiert habe, mal probieren will, wenn mir es nicht gut geht. Nee, wenn mir es nicht gut geht, da will ich was ich kenne, wo ich genau weiß, es befriedigt meine Bedürfnisse in dem Moment. Und da sind solche Sachen, die von der Textur her sehr einfach sind, häufig spielen da eine Rolle. Also Suppe, die Brühe, die gut auch dadurch verdaulich auch ist. Pudding, Milchreis, das sind so häufig genannte Comfort-Food-Sachen, die sehr stark auf Kindheit, klar, weil auch das so, und da lächelst du jetzt?
Ja, bei mir war es immer tatsächlich auch so Magenverstimmung, Magen-Darm oder so.
Ja.
Da, was ich dann durfte, was ich sonst nicht durfte, war Salzstangen und Cola Light.
Um mit den Mythos gleich mal aufzuräumen. Also Cola, wenn man krank ist, ist nicht unbedingt das Beste. Und auch die Salzstängel müssen nicht unbedingt sein. Also
ja, waren für mich aber das Highlight einfach. Da habe ich mich richtig drauf gefreut. Weil wenn du so lange nichts essen durftest irgendwie und dann das erste Mal halt sowas sehr stark Salziges und was sehr stark Süß-Säuerliches durch die Cola zu haben, triggert natürlich auch in dem Moment übersensibel halt diese Rezeptoren an.
Ja.
Und das habe ich in mich reingefuttert, wie sonst
was. Ja, es war eine Rarität, ich war was Besonderes. Ich
genau.
Wurde damit auch herausgehoben und dein Zustand wurde sozusagen zelebriert.
Ja.
Und dieses Belohnen mit Essen ist sowieso auch nochmal eine besondere Geschichte.
Ja.
Wenn man das von Kind auf gewohnt ist, dass man, wenn es einem nicht gut geht, besonders belohnt wird durch Essen, kann das schon auch zur Essstörung führen.
Ah,
also der Übergang in Abhängigkeit und Übergewicht und ähnliche Dinge ist in der Überflussgesellschaft schon sehr nah dran. Weil was machen wir auch mit diesem Comfortfood? Wir triggern unser Belohnungssystem an.
Ja.
Also die allermeisten Comfortfoods haben mit hoher Energiedichte zu tun, viel Fett, viel Zucker, viel Salz. Und das wirkt direkt aufs Belohnungssystem, was ja schon ganz gut ist auch in dem Moment, weil man direkt belohnt wird. Also die Gratifikation ist sozusagen da schon inkludiert. Man hat das also kaum im Mund und dann ist dann schon alles in Ordnung. Mhm. Also viel hat es mit Kindheit zu tun. Das ist also die eine Geschichte, auf das Ganze dann abzielt. Es gibt aber auch noch andere Bereiche, die damit Genuss, der pure Genuss sozusagen, das ist vielleicht dann auch eher das, was der Kaffee jetzt bei dir auslöst. Ja. Dass du sagst, also sich Zeit nehmen, weil Genuss hat ja viel mit auch der Komponente Zeit zu tun, dass wir genussfähig sind, um das zu machen. Mal schnell einen Kaffee trinken ist kein Genuss.
Ja. Vor allem, also ich trinke tatsächlich sogar auch gar nicht viel Kaffee am Tag. Hätten jetzt viele Leute, die mich kennen oder das hören, dass ich so lange im Kaffeebereich gearbeitet habe, würden das ganz anders denken. Aber ich trinke vielleicht maximal maximal drei Tassen am Tag. Mehr ist es nicht. So, weil die Tassen, die ich dann trinke, die sollen halt wirklich dann auch lecker sein. Ne? Und,
oh, wow.
Ja.
Das ist da bin ich neidisch. Also bei mir geht's weit darüber hinaus. Mhm. Und das tut dann auch im Körper nicht gut. Ja. Hat ja auch nichts mit Genuss bei mir dann am Ende dann zu tun. Also tatsächlich diese Kaffeeabhängigkeit ist eine gewisse Abhängigkeit. Und alles, was abhängig macht, macht ja nicht glücklich.
Also dann sehen wir auf jeden Fall, dass es doch auch einen schmalen Grat gibt. Wann ist es noch Comfort Food und wann kann das auch kippen? Auf der einen Seite wie ne, Richtung Übergewicht, wenn ich mich immer trösten möchte durch Süßes zum Beispiel, ne, wenn es mir schlecht geht und ich komme in so einen Kreislauf des mir geht schlecht, ich esse.
Ja, so, ne? Genau. Und das kann natürlich auch damit verbunden sein, dass man das auch schon weiß eigentlich, dass einem das ja nicht gut tut. Also es gibt, gerade bei Frauen gibt es also den Fall, auch in der Studie wieder nachgewiesen, in Amerika, dass da ein Großteil dieses Comfort Food auch gleich wieder mit schlechten Gefühlen danach verbindet. Mhm. Und da sind Frauen wohl prädestiniert. Bei Männern ist das wohl robuster. Mhm. Also bei denen wird Comfort Food einfach als, ach, das ist aber jetzt klasse. Und da macht man sich nachher nicht so viel Gedanken drüber. Ist das jetzt wieder zu viel Kalorien gewesen und so weiter, sondern da sind anscheinend die Männer anders auch erzogen. Also es hat viel mit Erziehung zu tun und mit diesem Belohnen. Das ist nicht so. Also bestrafen mit Lebensmitteln oder das Einschränken von Lebensmitteln wissen wir, dass das zu Übermaß führen kann. Mhm. Da hat Pudel eine sehr schöne Studie gemacht, wo er Kinder, die Süßes essen dürfen, verglichen hat mit Kindern, die nie Süßes essen dürfen. Und die hat er vor Limonaden gesetzt mit sehr unterschiedlichen Zuckergehalten. Ja. Und die Kinder, die nie etwas Süßes essen durften, haben die doppelt so süße Limo als die normale Limo am liebsten gemocht und präferiert. Und die Limo, die nur halb so süß war, haben sie überhaupt nicht gemocht. Und bei den anderen Kindern, die immer mal wieder was Süßes essen durften, wenn sie gefragt haben, bei denen war das also über die ganze Bandbreite der Süße von Limos dann verteilt, die Präferenz.
Interessant.
Ja, das heißt also, ja, wir neigen dazu, wenn wir was nicht dürfen, dass wir dann exzessiv sind, wenn es dann doch erlaubt ist. Hm. Kennen wir auch aus anderen Bereichen des Genuss, der Genussforschung. Aber noch schlimmer ist das Belohnen, wenn man dann also sozusagen das, was hier Genuss uns gibt, sogar dann noch sagt, und dir geht's ja schlecht und hier hast du mal ein Stück Schokolade. Wenn man damit sozusagen groß wird und vielleicht dann noch gesagt bekommt, aber eigentlich bist du zu dick oder irgend sowas, ja. Oder irgend so ein Quatsch. Und dann hast du da irgendwie, ja, also Genuss ist schon ein zweischneidiges Schwert. Absolut. Gehört zum Leben, aber unbedingt mit dazu. Wir müssen genussfähig werden. Das ist eine Erziehung und eine Erfahrungssache, die wir in unserem Leben mit so vielen Dingen einfach machen müssen, weil immer wieder unser Belohnungssystem natürlich angeworfen, aber ein permanentes Belohnungssystem anwerfen macht ja auch nicht glücklich.
Würdest du sagen, Genuss hat mit Disziplin zu tun?
Unbedingt auch mit Grenzen. Mhm. Ja, Grenzüberschreitung auch. Also Genuss muss auch mal drüber hinausgehen. Die Erfahrung muss man machen, um auch zu erkennen, dass es eine Grenze gibt.
Ja.
Um nicht grenzenlos sozusagen dann, es hat nichts mit Völlerei zu tun, also mit dem Übermaß permanent. sondern es hat wirklich damit zu tun, dass man sagt, mir reicht das. Also so ein bisschen Stoikerschule, wo man sagt, die Philosophen, die sagen, eigentlich ist das Glück, ist glücklich sein, hat was damit zu tun, dass man genau diese Disziplin macht. Ja, die, also für den Genuss sprechen die Stoiker, aber damit meinen, dass man eine Grenze eigentlich einhalten sollte, weil es ansonsten zu Unzufriedenheit auch führt. Ja, aber beides gehört zum Leben. Es gehört das Zufriedensein, das Unzufriedensein. Also man muss die Gegensätze haben auch und so weiter und dann ausbalancieren. Und man muss halt auch üben. Ja, Genuss muss man auch üben. Und im Lebensmittelbereich auch. Also Comfort Food hat diese Variante mit drin. Comfort Food hat aber auch diese, weil ich habe dann mal gefragt im Vorfeld zu unserer Folge, wir machen was über Comfort Food, was würde dir denn dazu einfallen? Und da kam zwei, dreimal die Rückmeldung, das ist doch Convenience Food. Du meinst doch Convenience Food. Ja, also die Komponente Bequemlichkeit steckt also da auch drin.
Steckt oder im Namen, ja.
Steckt ein Stück im Namen oder in dieser Namensähnlichkeit sozusagen mit drin und aber auch in der Bedeutung. Ich meine, Bequemlichkeit hat auch was mit, ja, ich lasse mir es gut gehen irgendwie zu tun. Aber die Rückfrage kam, Mensch, du hast da irgendwas jetzt falsch gemeint. Meinst du wirklich Comfort Food? Weil ich kenne nur Convenience Food. Also in Deutschland ist Comfort Food auch im Deutschen auch nicht so üblich. Also wir reden von Trostpflaster essen oder...
Das habe ich ja noch nie gehört. Trostpflaster essen. Nee, ich dachte, das ist vielleicht ein älterer Begriff dafür. Soul Food ist jetzt auch nicht deutsch, aber...
Ja, genau. Ne? Genau. Ja, ich sage, da gibt es kein deutsches Wort für und dann kommst du...
Ja, guck mal. Ja. Andere Generation. Ja,
andere Generation. Ist schon eingedeutscht. Gibt es vielleicht schon im Duden. Soul Food ist vielleicht schon im Duden
drin. Ja, wer weiß.
Ja.
Trostessen, ja.
Naja, wie würdest du denn sagen? Oder es ist tröstliches Essen.
Genuss.
Ja,
Auszeit. Genüssen, ja. Weiß ich nicht. Ist schwierig. Wenn euch tolle deutsche Begriffe einfallen für dieses Thema, dann schreibt sie uns doch an glasurrelevant@fh-münster.de. Oder was euer persönliches Comfortfood ist. Ist natürlich auch eine interessante Sache. Wo wir dann, weil ich habe, wo du jetzt Kaffee auch zugestimmt hast am Anfang oder mit der Suppe, ich habe bei dir tatsächlich an was anderes gedacht, was dein Comfortfood ist, was mit deiner Mutter zu tun hat.
Der Käsekuchen. Der Käsekuchen meiner Mutter, ja, das ist Familienessen. Also klar, Comfortfood hat auch viel mit Familienessen zu tun, also auch wieder nostalgisch ein bisschen. Der Käsekuchen ist eher nostalgisch. Der ist was, wenn ich nach Hause komme, klar, auch Komfort auch erleuchtet das Herz und macht einfach glücklich in einer ganz besonderen Art und Weise, aber ist nicht das, was ich mir wünschen würde, wenn es mir schlecht geht. Da würde ich sagen, mach mir doch mal einen Käsekuchen. Nee, das wäre dann schon diese Hühnersuppe, der Pudding vor allem bei mir, also die Textur. Und da kommt man nämlich zu dem vierten Punkt, dieses physikalische bequemlich machen, das in Comfort Food auch drin steckt. Also Textur, eine ganz besondere.
Dass ich wenig kauen muss.
Dass ich wenig kauen muss. Exakt. Ja. Exakt. So ist das, ja. Und Bequemlichkeit halt, da ist ja ein großer Markt für diesen Convenience-Bereich, der da auch abgedeckt wird. Und viele Lebensmittel, die wir darunter zählen, erfüllen alles, ja, sind sowohl Genuss als auch irgendwas mit Kindheit zu tun, als auch, dass sie bequem sind in irgendeiner Form, als auch, dass sie von der Textur her uns angenehm vorkommen, warm sind. Also Männer gehen auf warme, herzhafte Speisen, wenn es um Comfort Food geht. Es gibt tatsächlich eine Studie zu Gender und Comfort Food. Wir verlinken euch das dann auch nochmal. Und dort wird bei Männern ganz häufig mit herzhaft warm als komplette Speise auch gesprochen von Comfort Food. Ein Eintopf, eine Suppe und ähnliches. Und bei Frauen eher der Snackbereich. Das ist also Eiscreme, Schokolade oder sowas, wo sie sagen, Mensch, das tröstet mich, befriedigt sozusagen dieses Gefühl, dass ich da irgendwas brauche. Und in dem Moment geht's mir dann besser, weil vorher Stress da war und so. Jüngere Menschen wohl eher auch Snacking. im Comfort-Food-Bereich und ältere dann weniger, die also da auch eher auf die ganze Mahlzeit irgendwie.
Mhm. Ah ja, interessant. Aber wir haben ja auch nochmal, jetzt steht ja bald Weihnachten vor der Tür.
Ja.
Und ich habe auch so in der Vorbereitung oder auch jetzt meine Definition hat auch da viel mit Tradition zu tun. Sprich 24., 25. Was gibt's denn da bei euch auf den Tischen oder was gibt's denn bei dir dieses Mal wieder auf dem Weihnachtstisch zu essen?
Auf dem Weihnachtstisch zu essen, wir sind auf Reisen tatsächlich, aber es wird selbst gekocht.
Mhm.
Und es geht auf die Insel und wir werden dort gemeinsam kochen. Und dieses Mal ist es tatsächlich nicht vegan oder vegetarisch, sondern der Gänsebraten steht mal wieder an.
Ah. Und den kochst du? Oder und wer den, kocht den?
Ja, da bin ich für zuständig.
Ah ja.
Mhm. Tatsächlich. Ich dürfte der Gans dann auch einen Namen geben. Ja, schräg. Aber so ist das.
So ist die Tradition.
So ist die Tradition. Die kriegt dann einen Namen und dann, ja.
Und machst du die immer gleich auch oder variierst du mal?
Traditionell mache ich sie gleich, also Maronen, Innereien und so weiter zur Füllung auch mit dazu. In die Füllung rein, ein bisschen Apfelbrot und so weiter. Also das, sagen wir mal, eine klassische Füllung mit Innereien und dann Maronen und Rotkohl und Klöße.
Ja, also auch selber gedrehte Klöße?
Ja, ja.
Oh. Kartoffelklöße mit so innen drin auch Semmel?
Ja, ja.
Oh, Mensch.
Ja, ja. Halb und halb und dann, das ist dann, ja, es ist schon ein bisschen aufwendiger.
Ja.
Das wird alles dann am Tag vorher vorbereitet, so was geht. Kann man ja eine ganze Menge und gerade vor allem die ist dann, ich glaube, ja, je nachdem wie der Ofen jetzt, ich bin mal gespannt, wie man da ankommt, wie die Küche ausgestattet ist.
Mhm.
Aber in der Regel ist es dann schon mal 12 Stunden, dass die da im Backofen dann auch ist.
Boah.
Niedrigtemperatur und dann am Ende nochmal hoch und dann die Kruste und so.
Wow.
Also das wird sehr klassisch und sehr deftig und ja, der Sonntagsbraten sozusagen.
Ja.
Also auf den arbeiten wir dann mit weniger Fleisch auch hin.
Würdest du sagen, so jetzt für dich als Koch des Weihnachtsmahls, dass wenn man da so lang involviert ist in diesen Prozess und wenn es dann ans Essen geht, dass man dann tendenziell viel weniger davon isst, als wenn du Gast wärst? Bei mir ist das Phänomen selber an mir aufgefallen.
Ja, ne?
Dass wenn man die ganze Zeit mit den Gerüchen arbeitet, wenn man genau weiß, okay, probiert, das schmeckt so, das schmeckt so, zusammen wird das lecker sein, so, ne, und so eine Gastgebermentalität hat, da noch dazu, dann isst man selber eigentlich sogar weniger auf dem Teller als wenn man nur Gast wäre.
Da ist was dran, ja. Also zum einen ist man natürlich schon mit beschäftigt, auch noch zwischendrin und so weiter. Also dieses zur Ruhe kommen und sich gemeinsam an den Tisch setzen, ist dann für den Koch und die Köchin da, glaube ich, echt schwierig.
Mhm.
Ja, das kriege ich gut hin, aber es ist führt dann dazu schon, dass ich etwas kritischer mit dem umgehe, was ich da mache und auch ja nicht so viel esse. Ja, tatsächlich, dass man um das Wohl der anderen also mehr besorgt ist oder sich bemüht, als dass man selbst so in dem Moment. Also deshalb ist Weihnachtsessen jetzt für mich eigentlich kein so ursprüngliches Komfortfood, wo ich sagen würde, das macht mich jetzt, tröstet mich oder sowas.
Aber vielleicht für die, die es von dir bekommen.
Das auf alle Fälle wird da in die Kategorien einfallen.
Ja. Ja.
Also bestimmt nicht jetzt, weil irgendwie besonderer Trost irgendwie notwendig ist, aber dieses Gemeinschaftsgefühl und Familie und nostalgisch und so weiter. Und
das Feierliche,
das
ne?
Feierliche.
Gibt's ja nicht jeden Tag so eine Gans.
Ja. Ja, wobei das feierliches Essen jetzt nicht nur mit Comfort Food zu tun hat, finde ich. Feierliches Essen fällt bei mir nicht so in diese Kategorie unbedingt rein. Feierliches Essen hat auch was mit Aufwand mit ja mehr mit Gemeinsamkeit auch zu tun.
Ja.
Und dieses Comfort Food geht bei mir wirklich in sehr individuelle, persönliche rein.
Ah, sehe ich tatsächlich ein bisschen anders als du.
Ja.
An der Stelle. Weil das, also ich koche auch immer für meine Familie an Weihnachten und ich habe die Tradition meiner Oma übernommen, mit der ich das erste Mal breche, dieses Jahr tatsächlich. Also es gab sonst immer Wild in jeglicher Form. Wildschwein, Reh, geschmort als Keule, Hirsch. Dann gab es Spätzle immer dazu. Alles selber gemacht, selber geschabt und so weiter. Und das ist halt eben für mich, da es auch eine Kindheitserinnerung ist und da ich das im Prinzip in der Tradition von ihr übernommen habe, ist es nochmal für mich eine andere Art, auch den ganzen Tag in der Küche zu stehen, für andere das zu machen. Allein diese Sache ist für mich das Komfort, der Komfortteil des Foods, weil ich das gerne für andere mache. So, das ist, gibt mir wahnsinnig, also emotional wahnsinnig viel. Mhm. Und ich freue mich natürlich, wenn dann die Gesichter irgendwie strahlen und wenn die Leute das gerne essen und so weiter. Aber was ist dieses Jahr anders? Dieses Jahr wurde sich gewünscht, ich hatte ja bei dem perfekten Dinner mitgemacht.
Ja.
In Münster, also falls euch das auch nochmal interessiert, wir haben da eine eigene Folge zu in der Nachbesprechung gemacht und da wurde sich gewünscht, kannst du nicht nochmal das Menü für uns, das sah so toll aus, kannst du das nicht nochmal machen?
Ui.
Und jetzt mache ich das.
Person?
Wir sind, glaube ich, zu 7 oder zu 8.
Oh, das ist schon anspruchsvoll.
Na, und jetzt versuche ich das Dinnermenü nochmal zu machen. Ja. Sprich, es wird überwiegend vegetarisch sein, der Hauptgang allemal. Da habe ich ja mit Pilzen gearbeitet. In der Vorspeise ist einmal Fisch mit dabei. Aber ansonsten ist es ein vegetarisches Menü.
Sehr schön, ja.
Und das werde ich angehen. Nur einen Flaschenhals habe ich auf jeden Fall. Grüne Soße ist nicht die Zeit gerade. Da muss ich mir irgendwas anderes ausdenken, wie ich die grüne Soße-Komponente der Vorspeise nochmal austausche. Und tatsächlich werde ich das Dessert nochmal komplett umwerfen, weil ich eigentlich in meinem Kopf auch schon bevor das Dinner gedreht wurde, eigentlich ein anderes Dessert machen wollte. Und ich habe es aber nicht gemacht einfach, weiß nicht warum. Und das will ich jetzt korrigieren.
Ah, okay. Also es wird ein bisschen abgewandelt, aber die Basis ist schon der Wunsch, dass das Menü da nochmal gebracht wird. Ja, ja, toll. Ja, das wird bei uns, wie gesagt, ein bisschen anders laufen. Ich wollte nochmal bei dem Thema Comfort Food nochmal anders auch ansetzen. Mhm. Tatsächlich ist es auch so, dass wir diese Grundtrends auch haben, aber dass es auch sehr unterschiedlich sozusagen konnotiert ist in Richtung, ich fühle mich danach auch wohl und besser oder ich habe dann schlechtes Gewissen. Also diese Komponente wird sehr unterschiedlich auch in der Erziehung sozusagen mitgegeben. Also was kann mich tatsächlich auch trösten? Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir auch in die nächste Generation sozusagen übertragen. Ja, es gibt Sicherheitsessen und Familiengerichte, wo das also eingebunden ist. Und auf das kannst du auch zurückgreifen, weil es eine unglaubliche Wucht ist und eine emotionale Stärke, wenn man sozusagen sich da auch mit auflädt und wenn es einem nicht gut geht, dass man was sich Gutes tut, ja, also an sich selbst auch mal denken an dem Moment und dann aber auch wirklich kein schlechtes Gewissen in irgendeiner Form mit haben, weil es halt häufig hochenergiedichte Produkte sind, Fette und Süße und so weiter, also dieses dann glaube ich ist dieses Maßhandeln auch gut drin. Es ist sehr Regionen, also einmal gibt es natürlich sehr persönliche Noten von Comfort Food, es ist aber auch sehr regionenbezogen.
Ja.
Sehr schön ist es in dem englischen Wikipedia-Artikel zum Thema Comfort Food nochmal gebracht, wo nationale Comfort Foods aufgelistet sind.
Ja.
Und die bin ich mal durchgegangen und es ist witzig, weil häufig das genau die Gerichte sind, mit denen wir diese Nationalität und dieses Land auch verbinden, weil das also natürlich als erstes sozusagen transportiert wird in unseren Speiseplan oder in unser Angebot, weil wir das bei Restaurants, wo wir dann essen gehen, dann finden oder weil im Supermarkt das auch extra als diese Spezialität ausgezeichnet ist. Mhm. Also häufig finden wir Comfort Food wirklich mit diesen sehr traditionellen Gerichten aus besonderen Küchen, die dann im vieles aber bedienen, was wir dann auch bei uns sozusagen als Comfort Food empfinden. Also mal ein schönes Beispiel. Ich habe nochmal geguckt,
ja.
Landesmäßig, Brasilien, da wird der Flan als Süßspeise, als Dessert, ja. Was unserem Pudding sehr nahe kommt, sozusagen. Kanada, als wir in Kanada waren, Poutine.
Was ist das?
Das ist das sind Pommes, die dann mit Käse überbacken und dann noch eine braune, dicke Soße noch.
Oh.
Also Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja. Kalorienmäßig Wahnsinn. Man kann sich aber gut vorstellen, dass das, was unseren Käsespätzle so relativ nahe kommt, sagen wir mal, von der Energiedichte und auch von dem Mundgefühl. So,
Käsespätzle oder in der USA Mac and Cheese, Macaroni mit Käse.
Ja. Ne? Oder im italienischen Bereich, genau, wie wir das haben. Dann war die Italiener häufig Lasagne, was wir ja auch bei uns sozusagen eingebürgert haben, als ein Comfort-Food, was am nächsten Tag sogar noch mal besser schmeckt. Nur also um diese Dinge dann auch geht. Ungarn, Gulasch. Ja, also Langschwurgerichte fallen häufig auch in diese herzhaft Comfort-Food-Geschichte rein, wo man dann den Schmelz im Mund, wo also diese physikalische Textur sozusagen dann eine große Rolle spielt.
Und du hast auch schon angesprochen, Phänomen am nächsten Tag besser, also Umami, Kurkumi können durchaus auch Faktoren sein, ne, die es so...
Ja,
besonders machen.
Ja, Eintöpfe werden bei uns in Deutschland sehr häufig dann auch damit verknüpft. In Frankreich die Zwiebelsuppe, die
französische Zwiebelsuppe. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, weil dort auch wieder dieses warme, viel Umami, vom Mundgefühl her auch nicht so überraschend jetzt für uns irgendwie das zu transportieren, wenn das so überbacken ist und so. Also da empfehlen viele Menschen sozusagen als innerlich wärmend, tröstend so. Dann in Indien das Curry, was wir bei uns auch als Curry ganz häufig auch so haben. Also es war irgendwie interessant zu sehen, dass die traditionellen Gerichte dann diesen Transport bei uns in Comfort Food auch als ausländische oder als Spezialitäten aus anderen Ländern finden.
Ich glaube auch, das ist vielleicht auch noch so eine Facette, die ich mit reinbringen will. Erzähle ich nämlich oder damit spreche ich immer mit unseren Studierenden im Praktikum. Wir haben ja, ich betreue jetzt auch mittlerweile ein Praktikum im Bereich Lebensmitteltechnik. Und da mache ich so als Icebreaker-Frage immer so eine Word Cloud mit denen, so über Mentimeter, über so ein Programm. Da bauen sich dann immer solche Wörter auf, wie so ein großes Brainstorming und man kann es über sein Handy eingeben. Und da frage ich immer, was ist euer Lieblingsessen? So, und dann entsteht halt diese Cloud irgendwann, ne, aus diesen ganzen Begriffen. Und da taucht halt oft auf Lasagne, Pasta, Pizza, Burger, Steak und solche Dinge. Ne, und da fange ich dann auch so ein bisschen an, immer über Comfort Food zu sprechen und vielleicht auch diese Komponente, vielleicht auch dann dieses Nationalgerichte oder Gerichte, die man verbindet, also so ein bisschen auch was Konservatives, was ich kenne von diesem Land, was mir Sicherheit gibt. So irgendwo spreche ich auch mit den Studierenden darüber zu dem Thema, wir sind in einer Zeit oder im Zeitalter, gerade mit multiplen Krisen, wo man oft auch vielleicht sich ohnmächtig fühlt, so als Individuum. Und dann halt durchaus an der einen oder anderen Sache halt eben Halt finden kann, die auch so ein Comfortfood sein kann.
Ja, unbedingt. Ne? Also es geht bis hin zu therapeutischen Ansätzen. Auch da habe ich eine Studie zugefunden, die sich mit therapeutischen Ansätzen beschäftigt. Menschen, die an Essstörungen leiden, wo also bewusst eine Happy Hour eingeführt wird mit Essen. Ja, dass man sich sozusagen da was gönnt, weil auch Gerüche aus Kräutern und Gewürzen und so weiter uns emotional auch aufhellen kann. Also es ist nachgewiesen, dass hier Depressionen und Geruchstherapie also da sehr gut wirkt in Krankenhäusern, wo Menschen mit Depressionen unterwegs sind, dass man da in Räumen, wo man dann Kräuter und angenehme Gerüche dann verbreitet, dass das eigentlich stimmungsaufhellend auch aufwirkt. Also deshalb dieser Bezug von Lebensmitteln zum Therapieren von Menschen ist auch eine starke Geschichte um dieses Sicherheitsgefühl, dass man also sich in Sicherheit wiegt, auch weil man gerade darüber bei Ernährung sozusagen dann das befriedigt, dass man also da Halt findet. Ja, das finde ich einen tollen Ansatz. Ja, also das ist, glaube ich, eine wichtige Nummer. Und da wären wir ja mit dem Sicherheitsgefühl auch schon fast bei der nächsten Folge, wobei ich dir gar noch was zum Essen in die Hand gekriegt
habe.
Ich habe eins meiner Comfortfoods in der Weihnachtszeit mitgebracht. Und zwar ein Lebkuchen von Arndt Erbel, über den wir schon öfter gesprochen haben.
Lebkuchen ist einfach auch genial. Würde ich auch als, also unter den Gebäcken als mein Wappentier.
Ich steckt ja im Namen schon drin, dass es etwas mit dem Leben, Überleben und mit dem zu tun
hat. Moment, der Wortursprung ist aber, hat sich entwickelt auch von Leibkuchen. Weil ein Leib, weil wie ein Brotleib in klein. So, ja, vielleicht Leib und Seele dann irgendwann nochmal vorher, aber von Leibkuchen wurde es irgendwann zu Lebkuchen.
Ja, ist die bessere Beziehung. So, und jetzt bin ich mal gespannt, weil dieser
Schokoüberzug. Sehr fruchtig.
Genau.
Sehr fruchtig frisch.
Fruchtig frisch, genau. Es ist nämlich eine besondere.
Zitrusfrucht drin.
Exakt. Aber die wirst du wahrscheinlich jetzt nicht so ganz genau zuordnen können. Das ist die Kaffeelimette.
Boah, das hätte ich jetzt auch nicht geraten.
Oh, und fein. Diese ätherischen Öle sind fast parfümiert.
Ja, ich hätte fast schon, also keine Bergamotte, aber fast schon so in die
Richtung. Kommt dahin, Lorbeer, Thymian. Und das in einer Dosierung, die unterstützt. Also es ist jetzt nicht aromatisch aufgesetzt, dass du sagst, das ist ja aromatisiert irgendwie. Nein, es ist eingebunden in einen einfach tollen Lebkuchen mit einer tollen Schokolade.
Tolles Produkt.
Und ist das nicht hier Hammer?
Ja, dieses Parfumartige hat man noch leicht so im Nachgeschmack, aber überhaupt nicht penetrant.
Und das macht er zusammen mit dem Gewürzküche Essigbrätlein in Nürnberg, die Bäckerei Erbel in Dachsbach. Unser Arndt Erbel und die drei, also zwei Köche und ein Bäcker, die haben die Rezepturen dafür entwickelt. Und das ist auf einem anderen Niveau, Lebkuchen einfach als wirklich Delikatesse und Stückchen für Stückchen kannst du den also sozusagen. Also einer meiner Seelentröster in der Weihnachtszeit, wenn der Stress mal zu hart wird, ist da ein Stückchen davon einfach, bringt einen auf Zeitreise und weg irgendwie mal aus dem.
Ja, auch schön. Ja, und vielleicht noch als kleiner Abbinder, wir haben noch eine tolle Rückmeldung bekommen. Also auch für euch, für jetzt die Weihnachtszeit, das wird unsere letzte Folge in diesem Jahr sein. Falls euch irgendwie so ein bisschen die Lust packt, uns noch mehr zuzuhören, ihr könnt uns auch zweimal hören. Wir haben nämlich eine Hörerin, Alexandra, die uns ganz lieb geschrieben hat, wirklich toll, dass sie schon im zweiten Durchgang unserer ganzen Podcast-Folgen steckt. Wahnsinn, Guido.
Ja, ist Wahnsinn. Ja, sie schreibt, weil ja einfach die Informationsdichte so hoch ist, dass man sich zweimal anhören muss, um alles zu erfassen. Das freut uns ja riesig und sie hat uns auch ein paar Fragen gestellt, die wir in der nächsten, übernächsten Folge dann auch beantworten werden nochmal. Wenn ihr uns schreiben wollt, klausurrelevant@fhmünster.de ist also unsere E-Mail-Adresse mit Anregungen, Fragen und ähnlichem, Rückmeldungen einfach. Wir freuen uns. Und dann gehen wir ins neue Jahr mit dem, was wir uns auch schon vorgenommen hatten als nächste Folge, wo es um Lebensmittelsicherheit und vor allem auch um Notversorgung geht.
Genau, die eiserne Ration wollten wir es nennen.
Ja.
Und da haben wir im besten Fall auch einen Gast dann hier bei uns sitzen, den Jan Makurat. zum Kompetenzzentrum Humanitäre Hilfe. Freue ich mich schon sehr auf die Folge.
Ja, ich mich auch. Und dann wünsche ich euch schöne Weihnachten erstmal.
Ja, feiert schön, lasst euch bekochen oder kocht selbst und macht andere glücklich. Und wir sehen uns oder hören uns im nächsten Jahr wieder.